Und man sagt, ja, ich sehe dich, super, hey. So, es ist nur dieses, auf, ich will deine Aufmerksamkeit, guck doch mal, wo ich bin. Und das gilt für jeden von uns. Vielleicht als Erwachsene schreien wir nicht mehr so laut. Guck doch mal, hier bin ich. Aber jeder von uns möchte gesehen werden und wahrgenommen werden. Und das merken wir ja vielleicht vor allem daran, wenn wir mal eine Situation erlebt haben, wo wir eben nicht gesehen worden sind. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Ich würde mal fast behaupten, jeder, außer jemand ist komplett extrovertiert, weiß nicht, ob jemand das von euch ist, der immer einfach eine sehr präsente Person ist. Aber ich denke, jeder von uns hat schon mal eine Situation erlebt, da fühlt man sich gar nicht so gesehen. Vielleicht wurdest du schon mal sogar ignoriert oder nicht wertgeschätzt und da fühlt man sich richtig blöd, oder? So richtig. Und es ist, weil dieses Bedürfnis gesehen zu werden nicht gestillt worden ist. Und wir merken, dieser Vers, das spricht so was richtig Wichtiges und Grundsätzliches an. Und ich habe mit einigen jetzt schon geredet über diesen Vers und alles. Aber das ist so eine tolle Jahreslosung. Also irgendwie spricht es uns total an. Und deswegen denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Vers einmal in diesem ganzen Kontext zu sehen. In was für eine Geschichte wird denn eigentlich dieser Vers oder dieser Satz gesagt und von wem? Das wisst ihr vielleicht doch alle schon, aber wir machen es trotzdem heute mal gemeinsam. Mit diesem Bibelvers, da befinden wir uns inmitten von der Geschichte von Abraham und seiner Frau Sarah. Und damals, als dieser Vers gesagt worden ist, oder dieser Satz, hießen die noch gar nicht so, sondern Abram und Sarai. Genau, also entschuldigt, wenn ich ab und zu dann auch Abraham und Sarah und Sarai, also das, da ist man ja auch ganz durcheinander, wenn die eine und dieselbe Person zwei verschiedene Namen hat. Also gell, das, ich sag's mal so als Grundinfo und es wechselt jetzt einfach mal, je nachdem, wie es mir leichter von den Lippen kommt. Und mit dieser Familie oder beziehungsweise, muss ich ja erstmal sagen, mit diesem Paar hatte Gott richtig große Pläne. Und zwar richtig große Pläne, gewaltige Pläne. Und Abraham ist ja der Stammvater, sagt man, gell, der Stammvater Israels. Mit ihm begann ja diese ganze Geschichte Israels. Die Geschichte von Gottes Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Und Abraham ist eben dieser Startpunkt, dieser Stammvater. Und Gott hatte mit Abraham das Gespräch gesucht, den Kontakt gesucht, die Beziehung gesucht und hatte ihm viele Nachkommen versprochen. Aus ihm sollte eine riesengroße Nation werden. Und wir lesen, dass Gott zu ihm sagt, deine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie der Staub der Erde, wie die Sterne am Himmel, also so unzählbar. Ja, also ich weiß nicht, wer schon von euch den Staub seiner Wohnung mal gezählt hat. Aber Gott sagte, Staub der ganzen Erde. Also brauchst gar nicht anfangen zu zählen und bei den Sternen verhält sich's ähnlich. So, das Problem war halt, Abraham und Sarah hatten noch gar kein Kind. Also gar keins. Und ein weiteres Problem war auch noch, Sarah konnte gar keine Kinder kriegen. Und noch ein weiteres Problem, die waren schon ziemlich alt. Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt, also Abraham war 86 und seine Frau ist schon mal 10 Jahre jünger, also 76. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Frau gesehen hast, die 76 ist schon so einen dicken Bauch hat, weil sie schwanger ist. Also und damals war das jetzt auch nicht üblich, gern vielleicht denken, die sind ja uralt geworden. Kann man auch noch mit 76 schwanger werden, aber so war es tatsächlich früher auch nicht. So, das heißt, zum einen stand Gottes Verheißung und sein Versprechen im Raum und zum anderen war da halt die Realität. So das, was den zwei vor Augen waren, die reale Situation. Wie soll es jetzt weitergehen? Und wenn wir uns da hineinversetzen, also ich weiß auch nicht, was für Gedanken werden die gehabt haben. Ich denke, das wird immer so hin und her geschwankt haben, oder? So zwischen, ja, das hat Gott gesprochen und da hatte man wieder mal so einen Moment in der Nacht und den Sternenhimmel und so weiter und man weiß, ja, Gott hat geredet, er wird es tun und dann so im Alltag vielleicht, ja, du irgendwie, es klappt einfach nicht, jetzt bist du schon wieder nicht schwanger, was machen wir denn jetzt? Und wahrscheinlich hatten die zwei auch Zweifel. Abraham wird immer als Held des Glaubens gefeiert. Auf jeden Fall. Aber das heißt ja nicht, dass er immer da oben war. Und seine Frau wissen wir auch gar nicht. Gell? Da waren bestimmt Zweifel, hat Gott wirklich gesprochen? Hat er das wirklich genau so gemeint? Oder vielleicht meinte er das irgendwie anders? Vielleicht ist er auch nicht mächtig genug einzugreifen. Vielleicht hat er sich's anders überlegt. Ich glaube, wenn wir jetzt 1000 Jahre später, also mehr als tausende Jahre später, auf diese Geschichte und auf diese Situation schauen, dann sehe ich das total entspannt, oder? Ja, auch. Und warum? Weil wir ja wissen, wie es ausgeht, oder? Wir wissen, da kommt nachher der Isaak und so und alle, ja, das Volk Israel und so, ja, alles klar. Weil wir schon Ende kennen. Aber ganz ehrlich, wenn wir das auf unser Leben mal anwenden, wir kennen halt nicht das Ende. Und da sind wir gar nicht oft so entspannt. Aber die Verheißungen und Versprechen Gottes gelten ja trotzdem. Vielleicht bist du auch in deinem Leben in Situationen, wo du eben diese Spannung erlebst. Dieses Versprechen, was du liest in der Bibel, vielleicht hat Gott ja auch ein ganz persönliches Versprechen gemacht. Und dann hast du irgendwie auf der anderen Seite die Situation, in der du gerade steckst und du denkst, hä, das deckt sich ja gar nicht. Was ist da los? Ich glaube, da dürfen wir echt genauso entspannt sein, in Anführungszeichen, ich weiß, das ist immer einfach gesagt als getan, weil wir wissen, Gott kennt das Ende deiner Geschichte. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Gott hat die letzte Seite deines Lebens schon geschrieben. Und er darauf dürfen vertrauen, auch wenn es vielleicht in unserer aktuellen Situation jetzt nicht so einfach ist. Er ist ein Gott, der sich nicht verändert, der mächtig ist, der fähig ist zu verändern. Ein gut Gott, der sieht. So, jetzt sind einige Jahre ins Land gezogen, nachdem Gott gesprochen hatte, immer wieder versprochen hatte, ich werde dich segnen, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und es passiert einfach nichts. Und die Sarah denkt jetzt einfach, okay, jetzt muss ich die Sache irgendwie selbst in die Hand nehmen. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gott auf die Sprünge helfen, dass das auch funktioniert mit seiner Verheißung. Und eigentlich hätten wir jetzt schon wissen können, das geht auf jeden Fall schief. Also wenn Menschen sich so ein bisschen in die Pläne Gottes richtig einmischen und es selber in die Hand nehmen, das geht schief. Aber die Sarah, die schlägt ihrem Mann etwas vor. Die hat halt so eine Magd, so eine Sklavin, die Hagar. Und die ist noch jung, die ist noch fit, die ist fruchtbar. Und sie denkt, Mensch, Abraham will schnell die Hagar zur Frau nehmen. Die wird dann ein Kind kriegen und es wird dann unser Kind. Das ist irgendwie ein seltsamer Vorschlag, oder? Wenn heutzutage das jemand seinem Mann vorschlagen würde, wäre wahrscheinlich erstmal perplex und verwundert. Aber tatsächlich war das damals in der Zeit gar nicht so unüblich, dass man das so gemacht hatte. Da hatten ja Männer sowieso mehrere Frauen. Gell? Also von dem her war das jetzt nicht so ein total ungewöhnlicher Vorschlag, weil man das eben gemacht hat, weil damals war ja es noch total wichtig, dass die Familie so ein Fortbestehen hatte. Ne? So, und der Abraham, der geht tatsächlich darauf ein. So, und die Hagar wird dann auch tatsächlich schwanger. Ich habe dann so gedacht, was muss die Sarah gedacht haben, oder? Also wir wissen ja jetzt nicht die Einzelheiten, aber ich dachte dann halt so, das kann ja schon sehr zermürbend sein, gell? Da ist so eine Sklavin, die schläft einmal mit ihrem Mann und dann ist sie plups schwanger. Das kann ja schon echt ein tiefer Schlag für einen sein, oder, als Frau? Auf jeden Fall, Hagar, wir wissen von ihr ja gar nicht so viel. Wir wissen nur, dass sie eine Sklavin war aus Ägypten. Aber wenn wir jetzt mal uns in ihre Lage versetzen, eine Frau, die wahrscheinlich ihr Leben lang Sklavin war, die muss da doch irgendwie schon ihre große Chance gespürt haben, oder? Also natürlich, ich glaube, wenn dir jetzt jemand sagt, ha, schläfst halt mit meinem Mann, ich glaube, die hat da jetzt nicht Juhu geschrien, gell? Die wurde ja auch nicht gefragt. Aber jetzt irgendwie zu wissen, okay, vielleicht bin ich gar nicht mehr so Sklavin, sondern mehr Nebenfrau, es hört sich schon besser an. jetzt habe ich irgendwie auch einen anderen Stand. Hagar bedeutet ja Fremde. Das bedeutet ihr Name. Und dann zu wissen oder die Hoffnung zu haben, vielleicht bin ich gar nicht mehr so fremd. Vielleicht habe ich jetzt auch bald eine Familie, ein eigenes Kind, ein Zuhause. Und es kommt, wie es kommen musste. Sarah und Hagar, das funktionierte einfach nicht mehr. Das hätte ich denen auch schon vorsagen können, oder? Ihr auch? Das war doch irgendwie klar. Und Hagar macht vielleicht eine abfällige Bemerkung, so von wegen, hast du gerade hinkriegt, schwanger zu werden oder irgendwie sowas, man halt irgendwie aus der Emotion raus sagt. Und die Sarah, die blafft zurück und lässt die Hagar mal so richtig spüren, wer hier eigentlich der Boss ist. Und wir lesen dann, dass Sarah sie demütigte. Das heißt, sie unterdrückte sie, sie behandelte sie schlecht, die musste wahrscheinlich noch viel mehr arbeiten, obwohl sie schon schwanger war. Und sie wurde sehr, sehr unterdrückend behandelt, die Hagar. Und es muss eine so drastische Situation gewesen sein für diese Frau, Hagar, dass sie nur einen einzigen Ausweg sieht, nämlich sie muss hier weg. Sie muss abhauen. Sie muss fliehen. Und also die Situation muss dann echt schon krass gewesen sein, oder? Weil das war ja nicht wie heute, da ruft man halt ein Taxi und fährt woanders hin oder so. Ja. Oder setzt sich einfach in den x-besten Zug. Das war, musste schon gut überlegt sein, ob mir das wert ist, jetzt abzuhauen in Richtung Wüste. Also es musste für sie schon gefühlt lebensbedrohlich gewesen sein, ob es wirklich so war, das wissen wir ja alles nicht. Gell? Aber auf jeden Fall hatte sie allen Grund. Und sie macht sich jetzt, so stelle ich mir das zumindest vor, zu Fuß auf den Weg. Weiß nicht, ob sie noch ein Tier dabei hatte, ob sie sich noch einen Esel klaut hat. Keine Ahnung, das wissen wir ja alles auch nicht. Aber ich stelle mir das so vor, sie macht sich da vielleicht schon hochschwanger, vielleicht noch nicht so deutlich, keine, auf jeden Fall schwanger, auf den Weg in die Wüste und flieht da von ihrer Herrin. Und wir lesen dann, sie macht sich auf den Weg nach Schur, das ist auf jeden Fall mal Richtung Ägypten. Ich weiß nicht, ob sie wirklich dachte, jetzt flieht sie zurück nach Ägypten. Da ist man ja auch jetzt nicht innerhalb von einem halben Tag, gell? Ist ja auch eine weite Strecke zu Fuß. Und wahrscheinlich war das ja auch nicht wirklich ihre Heimat. Wusste da jetzt auch nicht, wo sie hin sollte. Auf jeden Fall dachte sie, einfach mal weg, einfach mal Richtung Ägypten vielleicht. Und sie kommt da, sie ist in diese Wüste Schur und dann passiert eben was richtig Krasses. Und das lesen wir jetzt. Das 1. Mose 16, ab Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht sehen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Was für eine krasse Begegnung. Gott sendet einen Engel zu Hagar, einer für Menschen unbedeutenden Sklavin. Die gehörte ja noch gar nicht mal so zu Gottes Volk, sondern war eine Fremde, wie schon ihr Name sagte. Eine Fremde, eine Sklavin aus Ägypten. Und er spricht zu ihr. Ich glaube, damit hat Hagar gar nicht gerechnet, oder? Wie muss die sich gefühlt haben, als da plötzlich ein Engel auftaucht und zu ihr spricht? Und so eine Begegnung, die geht nicht, die kann nicht spurlos an einem vorbeigehen. Wenn der lebendige Gott einem Menschen begegnet, dann verändert sich auf jeden Fall etwas. Einfach nur, dass diese Begegnung zwischen Gott und Mensch stattfindet. Da muss sonst noch gar nicht so viel passieren, aber allein die Tatsache, dass Gott einem Menschen begegnet, verändert den Menschen. Das sehen wir immer wieder im Alten Testament, aber auch ganz eindrücklich, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen. Wenn Jesus, ich liebe diese Geschichten, wo Jesus so eins zu eins mit jemandem redet. Und es sind ja auch ganz oft Menschen, die gar nicht so bei Menschen so auf der Prio-Liste 1 waren. Aber diese Menschen verändern sich einfach schon allein, weil sie Zuwendung erfahren, weil jemand sich ihnen zuwendet. Und wie viel mehr, wenn es Gott persönlich ist oder der Sohn Gottes persönlich ist. Und wisst ihr, Gott verändert uns auch. Dadurch, dass wir ihm begegnen. Wahrscheinlich ist es nicht so eindrucksvoll wie bei Hagar. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so eine Engelbegegnung hatte. Kann ja sein, also ich nicht. Aber Gott begegnet uns ja trotzdem. Er ist dasselbe. Und ganz oft denke ich so, wenn wir uns nach Veränderung sehen, vielleicht auch in unserem Herzen oder in der Situation, vielleicht müssen wir in dem Punkt einfach mal ansetzen, nämlich die Begegnung mit Gott zu suchen. Uns in seine Gegenwart zu stellen. Da hat ja jeder auch unterschiedliche Wege, wie er das tut. Etwa durch Musik, manche machen Lobpreis, manche gehen einfach spazieren und machen es ganz unkompliziert. Aber ja, wir sind eingeladen, die Begegnung mit Gott zu suchen. So, und der Engel spricht zu ihr. Und es ist ja auch immer interessant, was der dann sagt. Und auch, was er nicht sagt. Ich finde es total interessant in dieser Geschichte, weil dass Hagar schwanger wird, das war ja gar nicht Gottes Plan. Ja, und dass Hagar wegläuft, anscheinend ja auch nicht, weil sonst hätte Gott sie ja dann nicht zurückgeschickt. So, das ist also eine Frau, die absolut eigentlich nicht im Gottesplan gelebt hat. Aber was sagt der Engel? Der Engel spricht sie erstmal mit Namen an. Hagar. Er weiß, wen er vor sich hat. So, Gott kennt seine Hagar. Sie ist sein Geschöpf. Er nennt sie beim Namen. Und dann macht er keinen Vorwurf. So, was machst du denn hier? Hättest doch da bleiben sollen. Sei doch froh, dass der dich zur Frau genommen hat. So, jetzt bist du wenigstens aber so. Nee, er macht keinen Vorwurf, sondern er stellt eine Frage. Er stellt eine Frage, und zwar, woher kommst und wohin gehst du? Also warum fragt er sowas, weißt du das nicht, oder? Warum fragt er das denn eigentlich? Ich muss mich ein bisschen dran erinnern, ich habe mich mal damit beschäftigt, was für Fragen Menschen Gott in der Bibel stellt. Und die erste Frage, die Gott den Menschen stellt, ist: Adam, wo bist du? Und da habe ich mir auch gefragt, also hat Gott nicht gewusst, wo Adam ist? Also warum fragt man das? Er hätte auch sagen können: Adam, ich weiß, du bist hinter dem Baum oder so. Aber Gott stellt irgendwie eine Frage, obwohl er ja die Antwort schon kennt. Ich glaube, dass Gott möchte, dass sich unsere Herzen miteinander verbinden. Er hat wirklich echtes Interesse an uns und das, was wir fühlen, auch wenn er das vielleicht schon weiß. Er möchte, dass wir das vor ihm ausdrücken und dass wir das ihm sagen. Ihm ist nämlich nicht egal, wie es der Hagar geht, was ihre Sicht der Dinge ist. Und ihm ist auch nicht egal, wie es uns geht. Und er möchte tatsächlich ein Gespräch mit uns. Das ist doch eine Frage, ist doch immer eine Einladung zum Gespräch, oder? Ich habe dann so für mich reflektiert: Wenn ich mit Gott rede, also erwarte ich jetzt, dass er mir eine Frage stellt. Könnt ihr mal überlegen. Vielleicht können wir ja mal jeder für sich zu Hause: Gott, willst du mich was fragen? Das wäre doch mal spannend, oder? Was Gott dir für eine Frage stellen möchte und dich einladen möchte auf ein Gespräch, auf einen Dialog. Also ich nehme das mal mit für nächste Woche. Und ich finde es so wunderbar, dass Gott uns einlädt, sich wirklich mit ihm zu unterhalten. Natürlich weiß er schon, wie es uns geht und was unser Herz bewegt. Er kann ja reinschauen. Aber ich finde, es zeigt allein schon so viel Wertschätzung und so viel Liebe. Hagar wird vom lebendigen Gott etwas gefragt. Eine Frau, die wahrscheinlich noch nie etwas gefragt worden ist, vor allem nicht in letzter Zeit. Ich habe es eben schon gesagt, ihre Meinung galt jetzt nicht so viel. Also die wird jetzt nicht gefragt, ja, willst du meine Sklavin sein? Ist das okay für dich? Willst du mit meinem Mann schlafen? Ist das okay für dich? Oder willst du es eigentlich nicht? Also ihre Meinung galt ja nichts, aber da ist der lebendige Gott ihr Schöpfer und er fragt sie was. Also das hat mich schon umgehauen. Wisst ihr, Hagar ist die erste Frau, mit der Gott persönlich spricht in der Bibel. Ist krass, oder? Also, da kriege ich Gänsehaut. Und es war eine Fremde. Ne, manchmal denkt man ja so, wenn man die Bibel anschaut, Gott spricht nur mit dem Volk Israel. Aber gar nicht so. Was für eine Liebe Gott dieser Frau zeigt. So, und dann gibt der Engel ihr ja einen klaren Auftrag. Sie soll zurückgehen und sich Sarai unterordnen. Habe ich erstmal so geschluckt. Hui. Ja, schon krass, oder? Aber er gibt ihr auch ein Versprechen, eine Verheißung. Gott verspricht ihr, dass Gott auch ihr viele Nachkommen geben wird. Ismael, der gilt ja als Stammvater der Araber. Über Ismael sage ich jetzt gar nichts, weil, ja, ihr wisst, das wird ziemlich lang. Wir schauen uns nur die Hagar mal an. Die Hagar. Und Hagar ist wirklich zutiefst berührt und das merken wir an dem, was sie jetzt sagt. Und jetzt kommt dieser Vers, der uns alle so gepackt hat, die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist El-Roi. El-Roi, die hebräische, so sagt sie es auf Hebräisch, ne? El-Roi. Und in der Bibel, wir wissen, finden wir viele Namen, so viele, also und Eigenschaften, hast du gesagt, nicht nur Namen, das wären echt viele. Genau, ihr könnt ja nachher mal durchgucken, was da alles steht. Und El-Roi kommt tatsächlich nur in dieser Bibelstelle vor. Also wenn du es sonst noch irgendwo suchst, findest du es nicht, zumindest was ich weiß. Und bedeutet eben ein mich sehender Gott. Und dieses Wort sehen ist natürlich nicht nur dieses physische Sehen gemeint. So mit den Augen sieht man jemand, sondern es geht viel tiefer. Es bedeutet wahrnehmen, spüren. Spüren, empfinden, aber auch sich kümmern. Das steckt alles in diesem hebräischen Wort mit drin. Hagar erlebt Gott als einen, der sie sieht, der weiß, wie es ihr geht, der mitfühlt und der auch schlussendlich sich um sie kümmern wird. Also dieser Name El-Roi drückt genau das aus, was Hagar in diesem Moment erlebt. Gott begegnet mir. Er fragt nach mir. Er interessiert sich für mich. Er nennt mich beim Namen. Er kennt mich. Er interessiert sich für mich. Und kurz, er sieht mich. Das drückt dieses El-Roi aus. Es ist so gut, dass Gott uns sieht. Ich finde es immer so entspannend. Vielleicht ist es für dich gar nicht entspannend, weil du denkst, boah, Gott sieht mich überall, uiuiui. Aber dieses Sehen ist ja gar nicht mit Beobachten gemeint. Es ist kein kritisches, so, oh, Big Brother is watching you. So, er sieht alles, was du tust. Kein Abwarten, ob wir mal wieder daneben lang und schon wieder das Gleiche falsch machen. Nee, es ist Gottes liebender Blick, der auf jeden von uns liegt. Und interessant in diesem Zusammenhang ist ja auch, wie sie ihren Sohn nennen soll, ja, Ismael. Ismael bedeutet, Gott hört. Oder Gott erhört. Finde ich irgendwie schön, so dieses Gott sieht und er wird dich auch erhören. Also was für Verheißung Hagar in diesem Moment bekommt, ist echt krass. So, Hagar macht sich jetzt tatsächlich auf den Weg zurück. Ich weiß nicht, wie ist sie zurückgekommen? Sie ist geflohen, wahrscheinlich ja heimlich, sonst wird sie ja irgendwie aufgehalten werden. Und dann kommt sie jetzt wieder irgendwie da an. Sie wusste ja gar nicht, was sie erwarten würde. Sie wusste nicht, was die Sarah sagen würde. Sie wusste nicht, was der Abraham zu ihr sagen würde. Und alle anderen, da waren ja noch viel mehr. Sie wusste gar nicht, was passiert dann mit ihr. Wird sie jetzt irgendwie bestraft? Sie war ja immer noch die Sklavin, ne? Also ihr Stand hatte sich ja gar nicht geändert. Sie war immer noch dieselbe wie vorher. Und trotzdem ist sie zurückgekommen. Ich finde das krass, ich weiß nicht. Ich finde das krass, dass sie das gemacht hat. Gott hat ja gar nicht ihre Umstände geändert. Er hat ja gar nicht die Situation geändert. Wenn wir die Geschichte weiterlegen, die wird die nächsten Jahre genau da so weiterleben wie vorher auch. Gott hat nicht die Situation geändert, aber etwas hatte sich verändert, nämlich ihr Herz. Hagar kehrt zurück und hört auf Gottes Stimme, weil sie Gott erlebt hat. Er hat sie aufgebaut, er hat sie getröstet, er hat gesagt, ich sehe dich, du bist nicht allein. Er schenkt ihr Hoffnung und Verheißung. Und das reichte ihr anscheinend aus, um zurückzugehen. Sie wusste, die Menschen werden mich immer noch nicht sehen. Sie werden mich wahrscheinlich immer noch nicht beachten. Sie werden nicht nach mir fragen, nicht nach meiner Meinung fragen. Aber da ist einer, der tut es, und das ist Gott. Und dieser Punkt, ich denke, vielleicht ist auch dieser Punkt, warum uns die Jahreslosung auch so anspricht, weil wir uns so gut mit dieser Hagar identifizieren können. Vielleicht geht es dir auch manchmal ähnlich, da ist eine Situation, in der du steckst, Umstände, und die ändern sich einfach gar nicht. Und du betest vielleicht dafür und es ändert sich trotzdem nichts und du betest weiter dafür und irgendwie. Ich glaube, dass Gott Umstände ändern kann und Situationen wirklich auf den Kopf stellen kann. Aber vielleicht gibt es manchmal Momente, da will Gott erstmal an dein Herz ran. Und dein Herz dazu verändern, deine Einstellung dazu, deine Gedanken dazu und gar nicht so sehr die Umstände. Bei Gott geht es vielmehr um unser Herz. Ich möchte zum Ende kommen, da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel zu sagen. Ihr habt ja noch ein Jahr Zeit, die Jahreslosung immer, ja, noch mehr Zeit könnt ihr auch noch. Aber ein Jahr ist ja diese Jahreslosung immer präsent. Ihr dürft euch ja noch mehr darüber Gedanken machen. Aber einen Punkt möchte ich noch weitergeben. Es war mehr so ein Eindruck, den ich hatte. Vielleicht betrifft es dich gar nicht. Und vielleicht betrifft es dich. Ich gebe es mal weiter. Und zwar in der Vorbereitung ist mir so der Gedanke gekommen, reicht es uns, wenn Gott uns anzieht? Und ich hatte so den Eindruck, dass Menschen da sind, oder kann einer sein, auch mehrere, die Dinge tun und sich einsetzen, vielleicht für die Gemeinde, vielleicht auch im privaten Umfeld für Menschen, oder auf jeden Fall Dinge tun. Und der Wunsch dabei ist so groß, dass sie wahrgenommen werden von anderen Menschen, dass sie gesehen werden. Und eigentlich ist das die Hauptmotivation, warum sie das tun. So, ich mache das, damit ich gesehen werde von anderen, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich gelobt werde, dass ich Beachtung bekomme. Und da muss man sich auch selbst echt kritisch hinterfragen, gell? Weil oft hat man so schnell eine fromme Antwort, warum man Sachen macht. So, ich mache alles für den Herrn und so. Also es ist schon ein bisschen mit Selbstreflexion, hat was mit Selbstreflexion zu tun. Aber heute Morgen möchte Gott dir die Frage stellen, und zwar, reicht es dir auch aus, wenn nur ich dich sehe? Und wenn keine Reaktion von irgendeinem Menschen kommt? Reicht es dir aus, wenn ich dich sehe? Weil ich sehe dich. Und ich sehe auch dein Herz. Versteht mich nicht falsch, es ist total schön, wenn auch Menschen uns sehen oder wenn wir einander sehen, wenn wir uns wahrnehmen. Aber ganz ehrlich, echte Beziehungen und wahre Freundschaften, die sehen einen so, wie wir sind, und denen ist egal, was ich leiste und was ich kann. Oder? Ich brauche kein Lob von einer richtigen Freundin, da brauche ich kein Lob. Ich weiß, sie sieht mich und mag mich so, wie ich bin, auch wenn ich gar nichts mache. Gott möchte dich herausfordern. Mein Blick darf dir erst einmal genügen. Ich sehe dich und ich sehe all das, was andere nicht sehen. Ich liebe dich von Herzen, ich nehme dich an. Und ich möchte aber auch dein Herz heilen, wo es so abhängig geworden ist von anderen Menschen. Also nimm diesen Eindruck mit, wenn er für dich ist, und beweg es weiter vor Jesus. Und ich glaube, dass er Heilung schenken möchte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich wünsche mir so, dass jeder von uns diesen Vers für sich total aussprechen kann. Herr, du bist ein Gott, der mich sieht. Weil ich weiß, Gott, du begegnest mir. Ich spüre deinen liebenden Blick. Und ich bin im Gespräch mit dir. Du stellst mir Fragen, du möchtest im Dialog mit mir sein. Und du möchtest auch mein Herz verändern. Und ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, Herr. Ich danke dir, dass du uns ansiehst und uns kennst. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte jetzt einfach jeden Einzelnen segnen. Ich danke dir, dass du, ja, du bist der sehende Gott. Du kennst jeden in seiner Situation, weißt, was jeder braucht. Und ich bete einfach, dass das jetzt nachwirkt, was für jeden persönlich war, was du reden möchtest zu jedem Einzelnen persönlich. Herr, du bist ein Gott, der uns sieht. Und dafür danken wir dir und preisen dich. Amen.